SR2 Kulturradio. Fragen an den Autor mit Kai Schmieding.
Schönen guten Morgen. Herzlich willkommen. Kennen Sie das Gefühl, dass Sie in bestimmten Momenten vielleicht lieber nicht Ihre Meinung sagen wollen? Gibt ja immer wieder Umfragen in jüngster Zeit, die belegen wollen, dass es einigen Menschen so geht, die dann auch Angst davor haben, abgestempelt zu werden, wenn sie eine bestimmte Meinung äußern, die nicht dem Zeitgeist entspricht. Also wenn ich bestimmte Corona-Maßnahmen in Frage stelle, bin ich dann sofort ein Querdenker? Oder wenn ich nicht gendern will, bin ich dann sofort ein reaktionärer Frauenhasser? Wenn ich in Frage stelle, ob tatsächlich nur Schwarze Werke von Schwarzen übersetzen dürfen, bin ich dann gleich ein Rassist? Alles aktuelle Themen erregter Debatten im Netz, die wir beobachten, und wir sehen auch, dass das Meinungsklima dabei immer rauer wird. Aber wo sind die Gründe für diesen Klimawandel unserer Debattenkultur? Darüber sprechen wir heute mit dem Kabarettisten und Autor Florian Schröder. Sein Buch trägt den Titel Schluss mit der Meinungsfreiheit für mehr Hirn und weniger Hysterie. Florian Schröder ist zugeschaltet aus Berlin. Hallo Herr Schröder, herzlich willkommen.
Hallo, guten Morgen.
Florian Schröder hat den Deutschen Kleinkunstpreis 2021 bekommen, unter anderem für seinen Auftritt bei einer Querdenken-Demo in Stuttgart. Die Jury hat geschrieben, er habe damit einen herausragenden Moment geschaffen und inmitten von Verschwörungstheoretikern gezeigt, dass Kabarett für die Gesellschaft unverzichtbar und systemrelevant ist. Aber unter den vielen Kabarettpreisen, die er gewonnen hat, ist auch die St. Ingberter Pfanne im Jahre 2006. Als Saarländer denken wir da natürlich gerne auch dran. Stellen Sie Ihre Fragen, beteiligen Sie sich an unserem Gespräch und gewinnen Sie eines von drei Exemplaren des Buches. Ihre Fragen an Florian Schröder über 0681 65 100, Telefon und WhatsApp, oder Fragen an den Autor mit Bindestrichen dazwischen @sr.de. Herr Schröder, fangen wir an. Wir müssen mit dem Thema der Woche anfangen, das uns alle wohl bewegt. Wir sind ähnliche Jahrgänge. Ich bin 1976 geboren, Sie glaube ich 1979. Und wir sind ja in einer einigermaßen heilen Welt aufgewachsen, in der Krieg gefühlt immer was war, das irgendwie sehr weit weg war. Jetzt die Ereignisse in dieser Woche. Ich fand diese Meldungen und Bilder und Putins Rede mit seiner Drohung fast schon surreal. Wie ging es Ihnen diese Woche?
Ja, das ging mir auch so. Also ich habe nie zu denen gehört, die gesagt haben, Putin ist einer, den wir vor allem verstehen müssen. Ich habe es zwar immer versucht, weil ich das immer wichtig finde, dass man nicht nur auf eine Seite guckt, aber mir war immer klar, dass in diesem Menschen irgendwie ein Monster steckt und dass das eine der absolut unberechenbarsten Figuren der Gegenwart ist und dass mit dem alles denkbar ist. Dass er dann in einer solchen Radikalität und mit einer solchen Schnelligkeit in der Ukraine vorgeht, das muss ich aber sagen, damit habe auch ich nicht gerechnet. Ich habe in letzter Zeit auch eher gedacht, naja, er nutzt das als Drohkulisse, er will den Westen quasi damit erpressen, um an den Verhandlungstisch zurückzukehren, und wenn, dann wird er es vielleicht aus der Luft versuchen, es wird sich auf die Ostukraine beschränken, also auf die Gebiete, die er dann ja auch anerkannt hat, wo die Separatisten sind. Damit hätte ich gerechnet, aber mit dieser Radikalität hätte ich nicht gerechnet, und das verändert auch einiges in meiner Bewertung, weil ich mittlerweile der Auffassung bin, dass es Putin wirklich ausschließlich darum geht, ein groß russisches Reich herzustellen, und es überhaupt nicht mehr darum geht, sich auf irgendetwas aus der Zeit der Wiedervereinigung Deutschlands zu berufen, und auch nicht darum geht, irgendwie zu verhandeln.
Auch wenn sicherlich Putin sich mit dieser Aktion ins Abseits stellt, Sie haben es angedeutet, hätte man möglicherweise Eskalationen verhindern können, indem man als Westen dann doch auch mal die eigene Erzählung hinterfragt hätte und sich gefragt hätte, könnte da vielleicht doch was Rationales dran sein, dass sich Russen bedroht fühlen von der Ausbreitung nach Westen? Oder hat sich genau diese Haltung, die ja auch Leute wie Sarah Wagenknecht an den Tag gelegt haben, dann doch einfach als naiv erwiesen, und manchmal bringt Dialektik nichts?
Ja, das ist die große Frage. Also ich wäre immer einer derjenigen, der sagt, hey, lass uns miteinander reden, lass uns versuchen, die andere Seite zu verstehen. Wir lernen dazu, wenn wir verstehen. Aber ich fürchte, bei Putin muss man mit dieser Haltung kapitulieren. Ich glaube, das ist der falsche Ansprechpartner für die westliche Art, miteinander zu sprechen, oder die wir im besten Fall als eine kultiviert haben, mit der man miteinander sprechen kann. Nämlich einander zuhören, aufeinander eingehen, gucken, warum fühlt sich der andere eigentlich bedroht, und nicht gleich das Böse zu fürchten. Aber bei Putin muss man sagen, da stößt das an eine Grenze. Da stößt es ganz klar an eine Grenze. Wahrscheinlich muss man, so traurig mich das macht, im Nachhinein konstatieren, der Westen hätte sogar härter sein müssen, auch mit Sanktionen.
Es ist ganz klar auch ein Propagandakrieg, den wir erleben. Da sind wir vielleicht auch bei den Themen Ihres Buches. Es geht um Erzählungen. Jede Seite bringt ihre Erzählung, mit der sie Handlungen rechtfertigen will. Aber es scheint unmöglich, ja, bestimmte Erzählungen, die wiederum einen bestimmten Opferstatus verleihen, zu hinterfragen. Kann man das in diesem Moment hier auch beobachten?
Ja, also das ist ja eine der Thesen meines Buchs, Schluss mit der Meinungsfreiheit, dass wir sozusagen in einer Zeit des Opferkults leben, dass sich jeder selbst als das Opfer würdigt und in die erste Reihe bringt, statt die Täterseite zu entdecken. Und ich glaube, dass das hier auch am Werk ist. Also vor allem Putin spielt in einer geradezu perversen Art und Weise mit dem Opfermythos. Er sieht sich ja im Grunde als Opfer des Westens und ist aber im Grunde genommen natürlich, wie man jetzt sieht, Täter und wollte auch immer Täter sein. Und wenn man sich seine Vergangenheit anguckt, sieht man ja, dass es immer sein Ziel war, die alte Sowjetunion, die UdSSR mit ihren Grenzen wiederherzustellen. Das ist sein Lebensthema, seit er in der Politik ist. Das heißt, überraschend ist das eigentlich nicht. Und gleichzeitig funktioniert das ganze Vorgehen, also Täter zu werden, natürlich auch nur darüber, indem man sich die ganze Zeit zum Opfer macht. Weil nur das Opfer hat die Möglichkeit, Rache zu nehmen, nur das Opfer hat die Möglichkeit, alles zu tun. Auch das Schlimmste, weil es ja Opfer ist. Das ist übrigens eine ähnliche Strategie, die auch Donald Trump immer verfolgt hat, nämlich sich als das Opfer darzustellen, der Mainstream-Medien als das Opfer seiner Gegner und aus dieser Opferhaltung heraus alles tun zu können. Und das ist, glaube ich, ein Grundproblem, das sich bei beiden hier zeigt.
Was ist die Ursache, dass die Diskussionen sich in so eine Richtung entwickelt haben in den letzten Jahrzehnten? Eine These im Buch ist ja, das ist die permanente Psychologisierung, die wir seit den 70er Jahren erleben. Die macht den rationalen Dialog nicht mehr möglich, weil wenn die subjektive Kränkung und das subjektive Gefühl und die eigene Einzigartigkeit über allem schwebt, ja, dann ist auch die eigene Realität die absolute. Ist das so?
Ich würde sagen, dass es eine Erklärung ist. Es ist sicher nicht die einzige, man kann sicher viele andere finden, aber ich habe versucht im Buch darzustellen, dass die Psychologisierung, die seit den 70er Jahren stattgefunden hat, mindestens in der westlichen Welt, einhergeht mit der Entwicklung des Internets, mit der Entwicklung des Silicon Valley. Und wenn man da zurückguckt, kann man ja sehen, dass in diesen Jahren um 1968 sich in Kalifornien, in der Bay Area rund um San Francisco, das was später das Silicon Valley wurde, ganz unterschiedliche Gruppen getroffen haben. Also da waren zum einen die Vertreter des Free Speech Movements aus Berkeley, die eben Meinungsfreiheit forderten. Das waren damals vor allem linke Studenten. Dann kamen zusammen Leute aus der Rüstungsindustrie, weil die im Silicon Valley damals sehr stark war. Es waren Hippies dort, es waren Leute, die mit Drogen experimentierten, die trafen sich dort alle. Und es war damals ja auch sehr angesagt, dass man sich spirituell weiterbildete. Also Steve Jobs war einer, der immer meditierte. Hat. Und so kann man sehen, dass mit der Zeit diese Entwicklungen zusammenfließen. Also, dass hier etwas entsteht, wo man schon damals im Silicon Valley sehr staatsskeptisch war und im Grunde das Internet erfunden hat, weil man gesagt hat, der Staat alleine schafft es nicht. Und parallel dazu kam eben eine Psychologisierung auf, die die Psychoanalyse, die damals ja sehr elitär war, rausholte aus den elitären Zirkeln und die Psychologie zu einer Massenveranstaltung machte, indem man sagte, Psychotherapie muss etwas sein, was für alle da ist. Und mit dieser Entwicklung, neben sehr vielen guten Entwicklungen dieser Richtung, ging damit natürlich auch einher, dass die Psychologie sich immer weiter privatisiert hat, sich immer weiter auf das Ich konzentriert hat, auf den Einzelnen, auf das, was ihn angeht, wie er besser werden kann und sich dann im Laufe der Zeit immer mehr auch verengt hat. Teile der Psychologie, muss ich dazu sagen, es sind natürlich nicht alle, sodass wir ja irgendwann dabei ankamen, dass die positive Psychologie im Grunde glaubte, sagen zu können, naja, wenn du dreimal am Tag dir was Schönes aufschreibst, was gut gelaufen ist, dann wird dein Leben auch besser. Und parallel dazu entwickelte sich ein Internet, das eine ähnliche Entwicklung vollzog, nämlich immer mehr die Menschen in einzelnen Bubbles, in einzelnen Blasen sich einrichten zu lassen, mindestens die, die es wollten, und so dafür sorgte, dass ebenfalls etwas stattfand, was sich ausschließlich auf das eigene Ich bezog, nämlich ich habe Recht, ich in meiner Bubble möchte Recht bekommen, ich möchte etwas sagen und bedingungslose Zustimmung. Und die beiden Faktoren scheinen mir, mindestens was die westliche Welt angeht, ein Faktor zu sein.
Florian Schröder ist heute Morgen unser Gast. Ich sage nochmal den Titel des Buches, Schluss mit der Meinungsfreiheit für mehr Hirn und weniger Hysterie. 0681 65 100 ist unsere Nummer. Wir hören mal eine erste Hörerfrage.
Das Problem Schluss mit der Meinungsfreiheit lässt sich ja von zwei Enden aufrollen. Einmal haben wir die 1984 Putin-Modus, der jetzt in der Ukraine geübt wird, wo alles einfach verboten wird, beziehungsweise in Russland, in den Staatsmedien, wo das von oben gemacht wird. Und dann haben wir eine andere Auflösung von Meinungsfreiheit, nämlich in den sogenannten sozialen Medien, wo viele Meinungen ohne Gatekeeper parallel existieren und sich teilweise für Fakten ausgeben. Und da ist die Frage, was macht man da? Weil Faktenchecks nützen da auch nichts. Es gibt ganz viele Fake Facts. Und dann heißt es, wieso, ich kann doch meine Meinung haben. Und da bin ich sehr skeptisch.
Ja, das erleben wir in diesen Tagen des Krieges ja auch, dass sehr viel mit falschen Fakten auch offenkundig gearbeitet wird in den Netzwerken. Herr Schröder, wie antworten Sie dem Hörer?
Das ist ein großes Problem, weil man konstatieren muss, dass die Ruder des Staats offensichtlich nicht mehr ins Wasser reichen, was die Internetkonzerne angeht. Also der Hörer hat völlig recht. Es gibt natürlich massiv Fake Facts und man kann immer wieder in Studien darlegen, dass wenn es einen falschen Fakt gibt, der in die Welt gesetzt wird und der wird später durch Faktenchecks begradigt, zurechtgerückt, dann sorgt die Korrektur des Falschen meistens nicht dafür, dass sich die Korrektur durchsetzt, sondern es entsteht der gegenteilige Effekt, nämlich dass sich die falsche Nachricht noch stärker verbreitet. Das macht das Problem, das der Hörer angesprochen hat, also noch größer. Und wenn wir uns zugleich angucken, dass es natürlich Versuche des Staats gibt, das Ganze zu reglementieren, also Deutschland spielt ja da eine Vorreiterrolle mit dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz, das ja auch immer wieder verfeinert wurde, aber letztlich kooperieren die Konzerne nicht. Also das sieht man ja jetzt, dass es Jahre gedauert hat, bis die jetzige Innenministerin mal einen Zugang nur zu Telegram bekommen hat, dem wahrscheinlich schlimmsten Netzwerk im Moment. Facebook kooperiert wenig, Twitter, Google ein bisschen besser. Also es ist wirklich die Frage, wie man das einhegen kann. Ich habe da am Ende des Tages auch keine Antwort. Ich habe mich immer dagegen gewehrt, wenn Leute, die so von so einer linkspopulistischen Seite Applaus wollten, sagten, naja, wir müssen eben dafür sorgen, dass wir diese ganzen Konzerne verstaatlichen. Da habe ich immer gedacht, ach komm, das ist doch jetzt auch populistisch. Aber ich fürchte mittlerweile, es führt kein anderer Weg mehr dran vorbei, ob es realistisch ist oder nicht. Aber ich glaube, wir kriegen die nicht eingehegt, weil die Macht so riesig ist.
Ja, die sozialen Netzwerke haben ja heute einen Stellenwert als Ort der Diskussion und der Meinungsfreiheit. Und sie haben die Macht zu entscheiden, wer was sagen darf. Und das wäre ja nun wirklich die ureigenste Aufgabe des Staates. Das sollte man ja nicht privatwirtschaftlich orientierten Konzernen, die noch dazu in den USA teilweise sitzen, überlassen. Da haben die Kritiker ja teilweise schon einen Punkt.
Ja, absolut, ja. Aber es ist ja die Politik, die das alles komplett verantwortet. Also wenn man sich den Communications Decency Act anguckt aus dem Jahr 1996, das bis heute wichtigste Internetgesetz, in dem das alles festgelegt wurde, als der US-Kongress beschlossen hat, dass die Netzwerke, also die großen Konzerne wie Facebook, Twitter und Google letztlich den Status von Telefonleitungen haben. Das heißt, sie sind nicht verantwortlich für das, was in ihren Netzwerken auf ihren Seiten passiert. So wie die Telekom nicht für das verantwortlich ist, was wir über ihre Leitungen besprechen, dann sieht man, dass sich die Politik hier im Grunde selbst entmachtet hat. Die EU-Kommission hat genau dieses Gesetz fast wortgleich kurz danach übernommen. Das heißt, man hat im Grunde sich selbst die Autorität genommen. Man hat privatwirtschaftliche Konzerne an die Stelle des Staates gesetzt, indem man sogar im gleichen Gesetz gesagt hat, diese Konzerne können auch löschen und redaktionelle Entscheidungen treffen, auch wenn es um den verfassungsrechtlichen Schutz von Inhalten geht. Sie können zensieren, sie können Dinge zulassen. Das heißt, im Grunde hat man die Verfassung, also das Höchste, was ein demokratischer Staat hat, preisgegeben. Das heißt, es ist alles ein Versagen der Politik von Anfang an gewesen, indem man die Macht überhaupt erst zugelassen hat, weil man damals gar nicht geahnt hat, welchen Geist man da aus der Flasche lässt.
Jetzt hat der Hörer vorhin Orwell angesprochen, 1984, also dass die Wahrheit irgendwann was ist, was überhaupt nicht mehr zu fassen ist. Krieg ist Frieden, Frieden ist Krieg. Möglicherweise erleben wir das ja auch in diesen Tagen, dass mit der Wahrheit so umgegangen wird. Und Margarete Frank aus Oberhausen stellt dazu die berechtigte Frage, wie kann man denn berechtigte, abweichende Meinungen von Fake Facts unterscheiden? Weil wenn Sie im Buch dazu aufrufen, dass man auch immer die andere Seite sich überlegen soll, dass die auch wahr sein könnte, führt das dann nicht dazu, dass wir irgendwann gar nicht mehr wissen, was ist jetzt die Wahrheit und was ist Fake?
Naja, es gibt ja schon einen Unterschied zwischen Fakten und Meinungen. Also es gibt eine Meinung, die ich sagen kann, die kann noch so absurd sein, aber ich kann sie sagen. Also ich kann sagen, Corona ist nicht ansteckend oder was weiß ich, dann ist das zunächst meine Meinung, da kann man mich aber mit Fakten widerlegen, indem man sagt, na doch, trotzdem kann ich das sagen. So. Und es ist dann tatsächlich die Aufgabe, es ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, indem wir ganz neu lernen müssen, mit Informationen umzugehen, mit auch mit Medien umzugehen. Es ist eine große Aufgabe, die darin besteht, von Anfang an zu lernen, was ist der Unterschied zwischen Fakten und Meinungen, wie gehen wir um mit dem, was uns gesagt wird. Und es ist auch die Aufgabe des Einzelnen, quasi so eine Art redaktionelles Bewusstsein zu schaffen. Das ist ein Begriff von Bernhard Pörksen, dem Medienwissenschaftler, den ich sehr richtig finde. Also sich anzugucken, wie können wir selber kritischer werden? Wir müssen das natürlich heute viel mehr sein als früher, als es ziemlich eindeutig war, was richtig ist und was falsch ist. Also es ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Ich frage mich auch, warum es kein Stuhlfach gibt, Medienkritik von Anfang an, wo man alle Medien vom Buchdruck bis zur Gegenwart einmal entdämonisiert und nicht sagt, so, das ist böse, davon müssen wir euch fernhalten, das ist das böse Internet, sondern sagt, nee, das ist eine riesige Chance, aber eben auch eine große Gefahr. Wie schaffen wir es, souverän dadurch zu navigieren?
Also der Aufruf zu einem redaktionellen Bewusstsein, ja, weil wir alle unser eigener Chefredakteur irgendwo sind. Früher gab es die Gatekeeper der großen Medien, die so ein bisschen vorsortiert haben. Heute muss das der Einzelne können und von daher braucht es ein Bewusstsein vermutlich, sich in den sozialen Netzwerken so zu bewegen und nicht Opfer von Fake News zu werden. Wir haben einige weitere Fragen. 0681 65 100 ist die Nummer. Wir hören eine nächste.
Ohne die im Grundgesetz verbriefte Meinungsfreiheit hätten wir alle so etwas wie eine dauerhafte psychologische Maskenpflicht, sprich Maulkorb. Wo zieht denn der Autor die feine Grenze zwischen eben diesem Grundrecht auf Meinungsfreiheit und der gleichzeitigen Begrenzung dieser Meinungsfreiheit durch das sogenannte Recht der persönlichen Ehre, sprich die strafrechtlich bewährte Beleidigung und Co. Nach Tucholsky darf Satire ja alles, ich frage, auch beleidigen im Tarnkleid der Satire? Was ist da schiefgelaufen bei Menschen, die noch nicht so weit sind und völlig altmodisch andere noch wertschätzen? Schönen Sonntag.
Herr Schröder. Also jetzt sind wir natürlich in einem Zwischenbereich. Also zunächst mal würde ich immer sagen, entscheidend ist natürlich das Gesetz. Entscheidend ist das Grundgesetz und darum muss es gehen. Alles, was in Richtung einer Beleidigung geht, was in Richtung der Kränkung der Menschenwürde geht, muss bestraft werden und das gilt wirklich für alle. Und das haben die Gerichte zu entscheiden. Und innerhalb des Raums, in dem die Gerichte nicht zu entscheiden haben oder nicht entscheiden, weil sie es als geringfügig ablehnen, sind wir im Bereich dessen, was sagbar bleibt. Und das ist ja nun mal wirklich ein riesiger Bereich, in dem wir wirklich alles sagen können. Also wenn wir uns angucken, was in den vergangenen Jahren gesagt wurde, von AfD-Politikern allein, Alexander Gauland und andere, die schlimmste Beleidigung in Richtung fremder Menschen, in Richtung Migranten getan haben, das ist alles ungesühnt geblieben. Das blieb alles im Spektrum der Meinungsfreiheit. Also da haben wir keinen, zum Glück keine psychologische Maskenpflicht und auch überhaupt keine Gefahr, dass wir eingeschränkt werden. Und da, wo es beleidigend wird, da muss etwas getan werden. Denn es gibt kein Recht, Meinung mit Hass zu verwechseln und es gibt auch kein Recht, Meinung mit Beleidigung zu verwechseln. Und der andere Bereich ist dann nochmal der Bereich der Satire oder der Kunstfreiheit überhaupt. Da gelten natürlich noch einmal andere Kriterien. Wobei ich selber sagen würde, auch hier müssen wir unterscheiden. Beleidigung ist selten eine gute Satire. Aber wir müssen zugleich, und das macht die Angelegenheit so komplex, immer gucken, kann auch eine Beleidigung innerhalb einer Satire vorkommen, aber die Satire zeigt sehr deutlich, dass es darum geht, die Beleidigung zu kritisieren. Dann kann es natürlich wieder zu einem anderen Urteil kommen. Also deswegen ist es auch, glaube ich, wichtig, dass wir Kunst von Meinungsfreiheit hier trennen, weil wir bei der Kunstfreiheit immer voraussetzen müssen, dass es ein uneigentliches Sprechen gibt und dass das, was gesagt wird, nicht unmittelbar als Meinung zu identifizieren ist, sondern meistens in einem Gesamtkontext steht und in einem Gesamtkontext des Werks oder des Texts steht, in dem das Ganze überhaupt nur bewertet werden kann.
Also der Kontext ist wichtig. Wie ist das denn für Sie als Satiriker in einer Welt aufzutreten, die so ein Meinungsklima hat? Wenn ich mich an Kabarett in den 80ern erinnere, dann sehe ich da meist so ein linkes 68er Lehrerpublikum, das sich in erster Linie in seiner Meinung bestätigt sehen will. Und dann denke ich an die 90er, da gab es Harald Schmidt, da war alles nur noch mediale Oberfläche. Und man konnte nie so genau sagen, auf welcher Seite steht er da eigentlich. Das war ja auch seine Stärke. Und heute sehe ich zum Beispiel auch Herrn Böhmermann, der immer sehr stark das bedient, das gesellschaftlich gerade woke und angesagt ist. Und dabei ist er total oft auf Regierungslinie, finde ich. Ist das irritierend? Ist das Satire? Oder wie empfinden Sie das als Kabarettist und Satiriker?
Also ich würde die zeitliche Achse, die Sie beschreiben, sehr teilen. Die 80er-Jahre-Haltung des Kabaretts, wir bestätigen unser eigenes Publikum, setzt sich ja im Grunde mit der von Ihnen genannten, mit den von Ihnen genannten Personen heute auch wieder sehr stark durch. Ergibt sich nur ein journalistischeres Antlitz. Aber
Böhmermann damit, oder?
Zum Beispiel, genau. Ja. Und viele andere auch. Also wir haben ja ganz stark im Moment wieder die Tendenz, dass gerade die Satire wieder versucht, zum einen positiv journalistischer zu werden. Das ist ja sehr gut. Also dass die Satire auch sagt, okay, wir leben eben in einer Welt der Fake News, wie man so sagt. Wir leben in einer Welt, in der jeder irgendwie alles sagt und man überhaupt nicht mehr weiß, was richtig ist. Also reicht es nicht mehr nur, sich darauf zurückzuziehen, dass wir als Satiriker eine Meinung haben und die äußern wir pointiert und dann macht die Welt damit, was sie will, sondern dass die Satire sich ihrer eigenen Verantwortung bewusst wird und sagt, okay, wenn wir schon überhaupt keine Peilung mehr haben, wenn wir schon fast navigationsunfähig sind in diesem Sammelsurium an Nachrichten, dann müssen wir auch stehen und uns unserer Selbstverpflichtung klar werden, die Leute auch zu informieren. Das würde ich jederzeit als Technik sehr unterstützen. Das finde ich gut und das finde ich richtig. Manchmal fehlt mir persönlich dann der Mut, manchmal fehlt mir darin die Leichtigkeit, manchmal wird mir das zu sehr evangelischer Kirchentag und wir sind alle wahnsinnig betroffen und sind uns aber einig und warten nur darauf, dass es noch einmal einer besser formuliert, als wir das selber als Publikum können. Und dann fehlt mir die Irritation und das finde ich eigentlich das Wichtige. Denn das Problem ist, dass wir in diesem Genre häufig, auch wenn wir es ist im Mantel der journalistischen Kompetenz tun, trotzdem häufig dabei stehen bleiben. Dass wir dabei stehen bleiben und sagen, naja, am Ende sind wir ja schon die Besseren, denn wir haben es verstanden. Wir wissen genau, was die bessere Welt ist. Und das allein ist dann doch zu wenig. Ich würde mir da mehr Mut, mehr Leichtigkeit und mehr Lust an der Provokation wünschen.
Jetzt ist gerade diese Woche im Spiegel ein Artikel über die Kabarettistin Lisa Fitz, Stichwort Irritation. Sie hat doch sehr stark das Publikum irritiert, sie hat über Corona-Maßnahmen geredet und sie hat dabei aber möglicherweise den Bereich der belegbaren Fakten verlassen oder sie hat es verlassen. Also Satire, würden Sie sagen, muss dann aber sich auch an Fakten halten oder wie beurteilen Sie diesen Fall Lisa Fitz?
Satire muss sich immer an Fakten halten, das ist völlig klar. Also Fakten sind heilig und da muss man sich dran halten, da muss man mindestens sehr genau recherchieren. Das heißt nicht, dass man keine Fehler machen darf. Im Gegenteil, das machen wir alle. Wir alle machen Fehler, wir alle sind mal ungenau, wir sind alle keine Heiligen. Also das ist völlig legitim. Und es wird auch keiner vom Sender genommen, weil er mal einen Fehler macht. Also ganz klar. Aber natürlich können wir als Satiriker nicht sagen, okay, Fakten sind uns egal. Die Freiheit, die wir haben, ist, Fakten neu zu ordnen. Wir können versuchen, mit falschen Fakten zu spielen, um am Schluss aber ganz klar auf der Seite der richtigen Fakten zu stehen. Das alles ist möglich, aber am Ende muss klar sein, wo wir stehen. Also wo die Fakten sind und da muss auch die Satire stehen. Alles andere hat keinen Sinn. Wie spielerisch sie dann dazwischen damit umgeht, ist völlig offen. Und in dem konkret angesprochenen Fall ist das Problematische ja gar nicht so sehr nur diese eine Zahl, die da falsch war. Denn die 5000 Corona-Toten, die da bei mir in der Sendung in der Spätschicht angesprochen wurden, sind ja eine insofern problematische Zahl, als dass, sofern ich es weiß, niemand sagen kann, wie viele Menschen nach einer Impfung an oder mit Corona gestorben sind. Das ist schon mal das eine Problem daran. Und das zweite ist die Quelle der Zahl, die von einer französischen Rechtsextremistin stammt. Und das dritte ist, dass diese Zahl natürlich, wenn man sie überhaupt aufruft, als solche, nämlich als nicht eindeutige Zahl gekennzeichnet werden muss und natürlich in eine Relation gestellt werden muss, nämlich zu Milliarden von Geimpften, die seitdem gut weiterleben, wahrscheinlich sogar besser weiterleben. Und das ordnet sich im Fall Lisa Fitz ein in eine Reihe von irritierenden Haltungen, die seit Jahren Verschwörungsgedanken das Wort redet, auch gefährlichen Verschwörungsgedanken und durchaus auch Klischees und Bilder bedient, die man als antisemitisch oder aus dem antisemitischen Milieu kommend kennzeichnen kann. Das heißt nicht, dass die Kollegin das ist, aber es wurde immer wieder, auch in entsprechenden Songs, das weist der Spiegelartikel ja sehr schön nach, genau mit diesen Klischees gespielt. Und man kann das im Rahmen der Meinungsfreiheit alles machen, aber dann muss man natürlich, wenn man den Arsch so weit aus dem Fenster hängt, sich auch nicht wundern, wenn es irgendwann draufregt.
Und das Ironische an dieser Person, dieser Fitz, ist ja, sie behauptet die ganze Zeit, sie wird mundtot gemacht. Es wird aber ja permanent drüber geredet und sie bekommt ja ständig eine Bühne. Das ist ja sozusagen auch eine Erzählung derer, die davon profitieren, zu erzählen, wir werden mundtot gemacht und endlich sagt's mal einer. Das ist auch ein Mechanismus der modernen Zeit.
Genau, also man kann sagen, ich werde mundtot gemacht, ich darf nicht mehr, aber gleichzeitig reden und schreiben alle drüber, dass man es darf oder dass man es nicht mehr darf und damit darf man es ja dann wieder. Und es gibt ja auch unendlich viele Felder, in die man sich heute zurückziehen kann, wo man genau für diese abweichenden Meinungen, die man angeblich nirgendwo mehr sagen kann, gefeiert wird. Mhm. Also insofern ist das ein bisschen wieder das Trump-Problem, als er plötzlich von Twitter und Facebook gesperrt wurde und gesagt hat, das sei Zensur. Das ist ja keine Zensur. Das ist einfach nur ein Netzwerk oder mehrere Netzwerke oder Sender im Fall von Künstlern, die sagen, wir ziehen uns da zurück. Das ist nicht das, was wir redaktionell verantworten wollen, aber trotzdem kann der Künstler oder die Künstlerin ja woanders auftreten, im Zweifel bei YouTube oder sonst wo, genau wie Donald Trump über viele andere Kanäle verfügte, über die er bis heute verfügt, wo er sich hinstellen kann und seine Meinung sagen kann. Also da muss man auch mit diesem Zensurbegriff sehr vorsichtig sein.
Fragen an den Autor auf SR2 Kulturradio. Florian Schröder ist heute unser Gast. Das Buch trägt den Titel Schluss mit der Meinungsfreiheit für mehr Hirn und weniger Hysterie. 0681 65 100 ist unsere Nummer. Wir haben einige weitere Hörerfragen. Wir hören mal eine nächste.
Wie beurteilen Sie die Tatsache, dass beispielsweise Hate Speech im Netz mit zum Teil übelsten Beleidigungen von Politikern vor deutschen Gerichten noch als freie Meinungsäußerung angesehen wird?
Herr Schröder.
Ja, das ist ein ganz schwieriges Feld. Also besonders Renate Künast war ja da betroffen, wobei das Urteil ja jetzt auch eines ist, das wegweisend ist, als das Verfassungsgericht jetzt entschieden hat, dass Facebook eben doch gezwungen ist, die Daten derer rauszugeben, die sie da mit Worten beleidigt haben, die ich an der Stelle ungern wiederholen möchte. Ja, also wir sehen hier, dass auf der einen Seite das Meinungsspektrum riesig ist und sogar dort noch am Platz ist, wo es in den Bereich der Beleidigung geht. Das ist auf der einen Seite schwierig. Auf der anderen Seite bin ich der Auffassung, dass wir in Deutschland wirklich einen hervorragenden Rechtsstaat haben, in den wir Vertrauen haben können. Und das zeigt das Urteil des Verfassungsgerichts jetzt, nämlich, dass am Ende eben doch eingehegt wird und am Ende doch gezeigt wird, gewisse Begriffe, gewisse Worte, gewisse Beleidigungen müssen auch Politiker nicht aushalten. Auch wenn öffentliche Personen natürlich mehr aushalten müssen als nicht öffentliche Personen. Und da muss ich sagen, vertraue ich in Deutschland doch sehr dem Rechtsstaat, weil wir auch mit dem Verfassungsgericht ja eine Institution haben, auf die wir uns da, wie ich finde, über sehr weite Strecken sehr gut verlassen können und dass da eine wirklich unabhängige Instanz darstellt. Trotzdem bleibt natürlich das Problem, aber das schließt an das, was ich vorhin gesagt habe, die Ruder des Staats im Grunde kaum ins Wasser reichen. Aber das ist ein Grundsatzproblem jenseits von nationalstaatlichen Einzelentscheidungen. Und da haben wir es in Deutschland, glaube ich, sehr gut getroffen.
Wir machen schnell weiter mit einer weiteren Frage.
Glaubt der Autor, dass Putin in seinem Alter, in seiner narzisstischen Art, vor seinem Ableben vielleicht noch einen Zugang in die Geschichtsbücher sich sichern will? Diese Menschen machen mir Angst.
Nun ist der Autor kein Putin-Experte, aber dennoch, Herr Schröder, wenn Sie Ihre Meinung dazu sagen wollen.
Also wenn wir mal den psychologischen Begriff des Narzissmus, der ja gerne etwas überhöht wird, hier anwenden wollen, und ich glaube, er ist hier am Platz, denn Narzissmus ist ja in der psychologischen Definition verkürzt gesagt vor allem das Bewusstsein, dass ein Mensch die Welt um sich herum gruppiert. Das heißt, wir alle sind irgendwo Narzissten, das ist auch normal, das ist auch bis zu einem gewissen Maß total gesund. Es wird nur dann problematisch, wenn es eben in eine narzisstische Persönlichkeitsstörung geht, wo man eben sich selbst die Welt unterwirft und sich zum Zentrum der Welt macht. Und da kann man, glaube ich, ohne küchenpsychologisch zu werden, bei Putin sagen, ja, das ist hier eindeutig der Fall. Und deswegen würde ich den Begriff, er ist einer, der in die Geschichtsbücher eingehen will, auf jeden Fall für richtig halten. Also das sieht man ja auch an seinen Entscheidungen, wie Menschen, die anderer Meinung waren, verfolgt wurden. Nawalny, Versuche, Oppositionelle zu töten. Das war ja alles schon im Grunde das Vorspiel zu dem, was wir jetzt sehen. Nämlich meine Meinung, meine Position, meine Haltung ist die einzig richtige. Das war ja schon immer als gelenkte Demokratie von ihm bezeichnet, was er da macht. Und das ist ja nichts anderes als eine Vorstufe zu einem totalitären System, zu einer Diktatur. Und das war es ja im Grunde auch schon lange. Natürlich war es eher so eine Mischform, wenn man es jetzt politikwissenschaftlich sieht, weil es natürlich Wahlen gab, die aber mit Sicherheit keine freien Wahlen waren. Aber er wollte immer die Nummer eins sein. Er wollte immer der Einzige sein, der die großen historischen Entscheidungen trifft. Und deswegen glaube ich schon, dass es Grund gibt, sich da Sorgen zu machen, dass er einer ist, der auf jeden Fall bereit ist, viel zu weit zu gehen und definitiv in die Geschichtsbücher will.
Es kommt Gegenwind, Herr Schröder, aus dem Internet. Darüber freuen wir uns natürlich auch. Michael Bessler schreibt E-Mail an Fragen an den Autor mit Bindestrichen dazwischen @sr.de. Michael Bessler schreibt, ich finde die Meinung Ihres heutigen Autors unerträglich, da er für mich zum linksextremen Spektrum gehört. Leute wie er wollen also jetzt entscheiden, was zur Meinungsfreiheit gehört und was von wem gesagt werden darf und was nicht. Wenn er also seine Gegner beleidigt, ist das Satire, umgekehrt ist alles Lüge und Hetze und gehört verboten. Das ist absurd. Herr Schröder, reagieren Sie auf diese Kritik?
Ich liebe das. Ich liebe Nachrichten, die beginnen mit, er kommt aus dem linksextremistischen Sektor. Das ist
linksextrem,
das ist so schön. Das ist linksextremen Spektrum, genau. Das finde ich sehr schön. Von der anderen Seite kommt dann immer der Vorwurf, er ist doch heimlich, eigentlich ist er doch heimlich ein Rechtsextremer. Aber er kann es nicht so zeigen. Also ich bin der Auffassung, ich komme definitiv nicht aus dem linksextremistischen Sektor oder aus dem linksextremistischen Milieu. Und ich will ja auch gar nicht festlegen, was gesagt werden darf und was nicht. Es gibt tatsächlich unter Linken genau dieses Problem, nämlich, dass sie sagen wollen, wer noch was sagen darf und wer nicht. Ich nenne das sind aber nicht alle, sondern das ist ein bestimmter Bereich der Linken. Ich nenne sie die Linksidentitären. Das ist nochmal ein eigenes Feld. Und das ist eine der Gruppen, gegen die ich ja massiv kämpfe, so wie ich gegen die Rechtsidentitären massiv kämpfe, die ich aber für die gefährlicheren dabei halte. Weil das diejenigen sind, die am Ende eben auch Menschen töten. So. Insofern würde ich nicht sagen, dass ich linksextrem bin. Ich würde auch nicht sagen, dass ich festlegen will, wer was sagen darf, sondern ich bin der Auffassung, dass sehr viele Menschen alles sagen sollen. Und je mehr Leute mitreden und je mehr Leute am Tisch sitzen und sich äußern, genau wie der Hörer jetzt, desto besser für uns. Mhm. Denn wir wollen ja eine Gesellschaft, in der alle gleichberechtigt am Tisch sitzen. Deswegen möchte ich auch der Letzte sein, der festlegt, wer noch was sagen darf. Weil das würde meinem Bild einer pluralistischen Gesellschaft massiv widersprechen. Und zum letzten Punkt, Satire ist natürlich nicht beleidigend. Was ich sage ist, Satire hat im Rahmen der Kunstfreiheit die Möglichkeit, beleidigend zu sein, aber scheinbar beleidigend zu sein, um beispielsweise am Ende die Beleidigung als solche zu identifizieren. Also Künstler, Kunst, Satire kann der Advocatus Diaboli sein, muss der Böse sein, muss die Antithese sein. Das heißt, sich selbst hinstellen und Leute beleidigen beispielsweise, um aber klarzumachen, in welcher Welt wir dann leben. Das kann, wenn es gut gemacht ist, eine Technik der Satire sein. Aber was sie eben nicht darf, ist damit Beleidigung satisfaktionsfähig machen. Mhm. Satire als Ausrede für Beleidigung, das ist das, was die AfD die ganze Zeit macht.
Und ich kann es bestätigen, ich habe Ihr Buch gelesen. Es gibt viele, viele Passagen, in denen Sie sich doch eher darüber lustig machen, über sogenannte Linksliberale, die anderen erlauben wollen, was sie sagen und was sie nicht sagen. Also es ist in weiten Strecken des Buches wirklich so, dass Sie da eine ganz andere Position beziehen und sich dann zum Beispiel über, Sie nennen sie, glaube ich, Helen, diese Person über Helen lustig machen. Was ist Helen für eine Person?
Genau, also das Buch setzt im Grunde dabei an, dass ich mich gefragt habe, warum gibt es eigentlich so viele Bücher zum Thema Meinungsfreiheit, die mich alle so langweilen. Und ich habe natürlich in der Recherche viel dazu gelesen und dann habe ich herausgefunden, das Problem ist, egal von welcher Seite die kommen, sie sind oft sehr beispielstark, aber analyseschwach. Also man reiht dann ein Beispiel nach dem anderen aneinander, was die eigene These bestätigt, aber es wird selten gefragt, warum ist es eigentlich so? Und ich wollte raus aus diesen Schützengräben und ich wollte eine neue, etwas höhere Position einnehmen und mir beide Seiten angucken. Und dann habe ich zwei Figuren erfunden, Hans-Peter und Helen. Hans-Peter ist im Grunde das, was man gerne einen älteren weißen Mann nennt. Er ist sehr konservativ, er ist Anfang 60, er ist frustriert, die Ehe ist schlecht und überhaupt wird er rausgeschmissen, beleidigt die Welt. Er ist also kurz davor, AfD zu wählen, um es kurz zu machen. Und die Gegenfigur ist Helen. Das ist eine Frau, die Anfang 30 ist, mit Migrationshintergrund, links, Kolumnistin in einer linken Tageszeitung. Und die ist der festen Auffassung, die Welt hat so zu funktionieren, wie sie das festlegt. Satire darf das, was sie sagt, dass sie dürfen soll. Und zwar, weil sie das natürlich als Linke verstanden hat. Und sie ist quasi zugehörig zum linksidentitären Milieu. Das ist die Gruppe unter Progressiven, die eben Linkssein nicht mehr als universalistisch verstehen, nämlich alle sollen möglichst gleiche Rechte haben, unabhängig von ihrer Hautfarbe, Sexualität oder anderer Fragen der Identität, sondern die sagen, wichtig ist, dass bestimmte Leute alles sagen dürfen, nämlich die bisher nicht alles sagen durften und alle anderen haben jetzt mal zu schweigen, zugespitzt formuliert. Und über diese beiden Seiten versuche ich mich genauso lustig zu machen, wie über alle anderen, weil sie an gewissen Punkten bei allen Unterschieden in den Ausrichtungen und in ihrer Gefährlichkeit doch Punkte haben, wo sie sich treffen, nämlich indem sie beide im Grunde nicht ins Gespräch kommen wollen, sondern die jeweils andere Seite als teuflisch abtun.
Und ich kann nur die Stelle im Buch empfehlen, wo es dann darin gipfelt, dass Helen einen absoluten Verriss dieses Buches schreibt. Das ist wirklich eine der komischen Stellen und zeigt auch, dass sie die Dinge ja von verschiedenen Seiten her denken. Wir hören mal eine nächste Frage.
Genau.
Ich habe vor zwei Tagen Radio gehört und da kam die Nachricht, dass man Valery Gergiev dazu aufgefordert hat, sich von seinen Äußerungen gegenüber Wladimir Putin und seiner Einstellung gegenüber Wladimir Putin zu distanzieren und ihm damit gedroht hat, seine Anstellung zu nehmen. Jetzt haben wir ja eine weit gefasste Meinungsfreiheit. Ich frage jetzt, wie sehen Sie speziell diesen Fall?
Ja, der Fall des Dirigenten Valery Gergiev soll zu Putin Stellung nehmen. Wie ist Ihre Haltung zu dem Thema?
Also ich bin ganz vorsichtig dabei, grundsätzlich Menschen damit zu bestrafen, dass sie ihren Beruf verlieren, wenn sie eine Meinung sagen. Solange diese Meinung im demokratischen Spektrum ist und man kann für oder gegen Putin sein, das ist legitim, das muss man sagen dürfen, egal wie uns das schmerzt oder ob wir das ähnlich sehen oder nicht. Aber die Tendenz, sofort bei einer abweichenden Meinung damit zu drohen, dass derjenige seinen Beruf nicht mehr ausüben darf, halte ich wirklich für absolut gefährlich. Das öffnet Tür und Tor für jedes totalitäre System. Denn dann werden diejenigen, die gehen müssen, irgendwann austauschbar. Das sieht man ja auch in den USA. Da gab es ja auch diverse Fälle von Leuten, die sich kritisch geäußert haben, beispielsweise bei den Black Lives Matter Protesten nach dem Tod von George Floyd, die aber gar nicht gegen Black Lives Matter waren, sondern lediglich gesagt haben, hey, bleibt friedlich. Es gab einen Princeton-Professor, der gesagt hat, der sogar Demokrat war und sagte, Proteste werden dann von der Gesellschaft besonders stark akzeptiert, wenn sie gewaltfrei bleiben. Bitte bleibt gewaltfrei bei Black Lives Matter, um eben den Republikanern nicht in die Karten zu spielen. Denn sobald es gewalttätig wird, wenden sich auch diejenigen von einem Protest ab, die ihn eigentlich befürworten würden. Und dafür hat er dann seinen Job verloren als Programmierer, David Shaw hieß der Typ. Und sowas ist natürlich ganz gefährlich, weil in dem Moment, in dem man noch nicht mal sieht, dass hier eigentlich ein Sympathisant von Black Lives Matter spricht, der nur eine Princeton-Studie zitiert, sind wir natürlich in einem ganz gefährlichen Feld, in dem am nächsten Tag einfach die nächste Meinung, die vielleicht gegenläufige ist, auch mit Berufsverbot bedroht ist. Und dann möchte ich mir nicht vorstellen, was los ist, wenn wir beispielsweise eine Partei wie die AfD an der Macht hätten, was wir hoffentlich nie haben werden. Werden, die dann plötzlich auch sagt, naja Leute, ihr habt doch vorher schon, ihr die sogenannten Altparteien habt doch schon dafür gesorgt, dass Menschen ihren Job verlieren durften. Ihr, die Demokraten, habt doch schon dafür gesorgt, dass Leute gehen mussten. Jetzt entscheiden eben wir, wer gehen muss. Und dann möchte ich mir nicht überlegen, in welcher Welt wir dann leben.
Das Gendern ist auch immer wieder ein schönes Beispiel. Das entfacht auch immer wieder Debatten. Sie haben für sich im Buch die Entscheidung getroffen, nein, im Buch gendern Sie nicht. Und man muss es Ihnen danken, es liest sich sehr flüssig. Und ich habe es, glaube ich, trotzdem geschafft, an Frauen und Männer und alles dazwischen auch mitzudenken als Leser. War das eine bewusste Entscheidung, auf das Gendern zu verzichten? Das ist ja auch so ein Virtue-Signal, ein Tugendsignal von Linken, dass man so ganz toll gendern kann.
Ja, ich habe mich auch mit dem Thema auseinandergesetzt in einem kurzen Kapitel. Das ist so ein Aufregerthema, wo ich gerne mal die Luft rausnehmen wollte. Ich bin der Auffassung, Gendern ist am Platz, beispielsweise dann, wenn man in einer Firma neue Mitarbeiter sucht, dann finde ich es völlig richtig, dass man gendert, dass man entweder schreibt, wir suchen einen neuen Mitarbeiter, MWD, weiblich divers, oder eben gendert mit einem Doppelpunkt dazwischen, also liebe MitarbeiterInnen, finde ich immer noch besser als das Sternchen, oder wenn man eine Mail schreibt innerhalb einer Firma, wo Menschen sind, die Identitäten haben, die man vielleicht gar nicht kennt oder von denen man nichts weiß. Da habe ich überhaupt nichts gegen das Gendern. Ich habe mich im Buch deshalb dagegen entschieden, weil mir die Studien, die ich kenne, und ich glaube, ich kenne sie fast alle, die es gibt von der Seite, die sagt, wir müssen gendern, letztlich zu dünn sind. Also es lässt sich sehr zweifeln an der Tatsache, dass wenn wir von Mitarbeitern sprechen, zunächst ausschließlich männliche Mitarbeiter im Gehirn eines Menschen stattfinden. Es lässt sich daran zweifeln, dass eine Betonung von innen, also von der weiblichen Form, auch das gibt es ja, dafür sorgt, dass wir tatsächlich mehr Frauen einstellen. All das ist im Moment mir noch zu dünn und zu zweifelhaft, deswegen habe ich mich dagegen entschieden und es ist mir auch noch nicht so ganz klar, denn auf der einen Seite gibt es ja die Linie, naja, wir müssen also gendern mit Doppelpunkt und innen, und dann gibt es aber auch wieder eine Linie, die sagt, naja, wir sollten einfach nur Mitarbeitende oder Studierende sagen, wir sollten also gar kein Geschlecht mehr verwenden. Auf der einen Seite geht es also darum, mit dem Doppelpunkt diejenigen sichtbar zu machen, die bisher unsichtbar sind, das kann ich für sich als Argumentation nachvollziehen. Auf der anderen Seite aber sagt man, naja, wir sprechen einfach quasi im Neutrum von Studierenden. Das heißt, dann soll also doch gar keiner mehr wahrgenommen werden. Nämlich sowohl die sichtbar sind nicht, als auch die, die unsichtbar sind nicht. Weil dann spricht man ja quasi in einer neutraleren Form davon. Also was möchte man jetzt? Geht es um Sichtbarkeit oder nicht? Das sind alles die Punkte, die mir nicht klar sind, wo die Debatte im Fluss ist. Und nach jetzigem Stand habe ich mich deshalb im Rahmen eines Buchs, auch aufgrund der Sprachästhetik, gegen das Gendern entschieden, ohne dass ich ein militanter Gegner bin.
Und da sind wir auch wieder ganz klar beim Thema Identität, um das es im Buch geht. Identität ist von größter Bedeutung. Sieht man ja auch an der Frage, wenn es um Schauspieler zum Beispiel geht und die Frage, wenn die Figur schwul ist, darf das ein heterosexueller Schauspieler sein, der einen Schwulen spielt? Oder darf nur der syrische Flüchtling auch einen syrischen Flüchtling spielen? Wie sehen Sie das auch als Mensch, der auf der Bühne steht? Führt das nicht Schauspielkunst ad absurdum oder finden Sie das berechtigt?
Nein, also das ist wirklich absoluter Blödsinn. Das war zuletzt die Entscheidung der Amazon Studios, nur noch so zu besetzen. Und das führt jede Kunst quasi aus der Kunst heraus. Denn in der Kunst geht es ja gerade darum, nicht mit sich identisch zu sein. Der größte Schauspieler oder die größte Schauspielerin vergesse ich ja, wenn sie eine Rolle wirklich überzeugend spielt. Dann weiß ich das gar nicht mehr, wer das ist. Und jeder Schauspielschüler lernt das. Du bist in dem Moment, in dem du die Rolle bist, nicht mehr du, sondern du bist jemand anderes. Und das macht am Ende Kunst aus. Und da darf es nicht die Frage sein, ob derjenige, der wirklich Geflüchteter ist, einen Geflüchteten spielt. Denn damit würde man ja quasi schon wieder positiven Rassismus betreiben, weil man würde ja denjenigen an seiner Identität, an dem festmachen, was er vielleicht überwinden möchte. Denn ich kann mir sehr gut vorstellen, dass der Geflüchtete dann nach Deutschland kommt und sich integrieren möchte, hier leben möchte, vielleicht glücklich ist, dass er hier sein darf, seine Chancen nutzen möchte, was die allermeisten ja möchten, gerade nicht ewig stigmatisiert werden.
Er würde vielleicht also, gerne mal einen Bundeskanzler zum Beispiel spielen.
Genau. Ja, ja. Richtig, genau. Also das ist in jeder Hinsicht wirklich absoluter Humbug. Hm.
Schöner Satz aus dem Buch. Muss ein Schauspieler jemanden umgebracht haben, um einen Mörder spielen zu können? Darf ein Chirurg nur noch die Beine operieren, die er selbst mal gebrochen hatte? Muss ich Bundeskanzler werden, um einen parodieren zu können? Dieser Satz sagt ja eigentlich alles, den Sie da geschrieben haben.
Genau.
Wir hören eine nächste Frage.
Ich möchte den Autor fragen, ob man auch solche Gedichte, die mir zugespielt wurden, bringen kann. Ich sage mit Schiller, wir wollen sein ein einig Volk von Brüdern. Ich frage den Autor, ob man auch mit solchen Gedichten und mit Beisein in Saarbrücken und St. Wendel helfen kann, dem kleinen Land Ukraine zu helfen. Und es waren viele hundert und tausende Menschen da, die das den Abzug forderten.
Ja, der Hörer spricht jetzt, glaube ich, die Demos auch an, ne, die es gegeben hat in den letzten Tagen. Wie stehen Sie dazu?
Also ich habe jetzt noch nicht ganz verstanden, was Schiller jetzt genau mit den Demos zu tun hat. Das ging mir jetzt gerade ein bisschen zu schnell.
Das habe ich auch nicht verstanden. Vielleicht wurde der dort vorgelesen. Wir wissen es nicht. Aber reden wir über die Demos.
Genau. Also, dass es da Demonstrationen gibt. Auch heute ist in Berlin eine sehr große geplant, am Großen Stern mit mehreren 10.000 Teilnehmern, wenn ich es richtig gehört habe. Das ist natürlich absolut wichtig. Also, das ist die Form des demokratischen Widerstands, die wir brauchen. Und ich finde das großartig, dass da ein Zeichen gesetzt wird, auch wenn es natürlich mehr nicht sein kann. Aber wenn ich dann schon höre, naja, das wird Putin kaum beeindrucken. Ja, das mag ja sein. Aber es ist doch wichtig, dass eine Gesellschaft wach ist, politisch wach ist, auf die Straße geht und nie wieder Krieg fordert. Also das ist ja im Grunde eine demokratische Mindestforderung und deshalb würde ich das jederzeit unterstützen, dass Leute da natürlich ihrem Unbehagen, ihrem Unmut, ihrer Trauer, ihrer Wut im Rahmen einer Demo jederzeit Ausdruck verleihen müssen. Das ist ja ein demokratisches Grundrecht und ich begrüße das gerade in der jetzigen Situation sehr, wo wir immer beklagen, wir leben in so unpolitischen Zeiten und die Leute denken nur noch an sich und es interessiert sie eigentlich nur noch, was sie selber denken und hören wollen. Also das, was auch ich ja häufig sage, umso schöner, wenn sie sich, wenn auch aus einem traurigen Anlass, politisch im Rahmen einer Demonstration beteiligen. Wunderbar.
Sie haben ein Buch über das Meinungsklima geschrieben und wie es rauer wird. Und da müssen wir noch über ein Thema reden, über das wir jetzt noch nicht gesprochen haben. Natürlich die Pandemie, sicherlich auch ein Beispiel, das zeigt, wie Debattenklima rauer wird. Ich habe in der Vorbereitung gestaunt, wie gut Sie einen der größten Meinungsmacher unserer Zeit drauf haben, parodistisch. Also eine Medienfigur, ein Meinungsmacher, an dem man, glaube ich, viel festmachen kann zu unserem Thema, den Gesundheitsminister. Es gibt offenbar doch einige Momente, in denen der Lauterbach aus Ihnen spricht.
Ja, das kann es schon mal geben. Ich komme vor, also das liegt auch daran, dass ich also Parodist bin und also natürlich auch Karl Lauterbach, also war nicht mehr wegzudenken, also ständig verfolgt habe, als noch Experte war. Jetzt ist er also Gesundheitsminister. Das heißt also jetzt also mittlerweile, also der erste Gesundheit, sage ich also in aller Bescheidenheit, also bitte lassen Sie mich ausreden. Also ich bin der erste Gesundheitsminister, also hören Sie auf zu lachen, lassen Sie mich aussprechen. Ich bin der erste Gesundheitsminister, also weiß, wovon er spricht, wenn er nicht also gerade vergessen hat, was er sagen wollte.
Wie haben Sie sich dieser Figur genähert? Ich meine, diese Figur, die erzählt ja auch ganz viel über unsere Welt des Meinungsklimas. Sind Sie für sich drauf gekommen, warum er für sich diese Rolle gefunden hat und so häufig darauf aufmerksam macht, wie schlimm es noch werden könnte?
Also zum einen ist er natürlich wirklich einer der wenigen Experten auf diesem Gebiet, das muss man klar sagen. Er ist Epidemiologe. Also und es gibt einfach wenige, die sowohl Wissenschaftler als auch Politiker sind und die in beidem viel Erfahrung haben. Also er kennt das politische Geschäft als SPD-Politiker und er kennt die Medizin. Also das macht ihn natürlich schon mal zu einer einmaligen Gestalt, gerade in einer Pandemie. Und dann kommt, glaube ich, etwas dazu, was ganz viele Menschen natürlich auch an ihm schätzen, nämlich neben seinem Sachverstand eine große Vorsicht, eine gewisse Sorge, eine gewisse Ängstlichkeit, die er natürlich auch ausstrahlt, die aber ja gut ist. Er ist derjenige, der immer vom Worst Case ausgeht, er ist immer der Pessimist, aber gerade in einer Pandemie ist es ja besser, sich den anzuhören, der den Worst Case beschreibt, als diejenigen, die sagen, das wird schon. Weil diejenigen, die sagen, das wird schon, die werden wir dann sofort wieder zum Lager der Bösen zählen, wenn es doch nicht so gut kommt, wie sie gesagt haben. Insofern finde ich wirklich, dass er eine wichtige Stimme war. Ich habe auch nicht immer zugestimmt bei allem, was er gesagt hat, Manchmal ging er auch mir auf den Senkel, aber er ist eine wichtige Stimme und es ist natürlich wahrscheinlich für ihn auch ein persönlicher Erfolg nach all den Jahren, in denen er ja in der SPD schlicht nicht ernst genommen wurde. Also ich erinnere mich daran, dass er immer so ein bisschen der Nerd war. Das war der Typ aus Harvard, das war der Herr Professor, das war der Experte für Gesundheitspolitik. Und die SPD hat ja ein großes Talent, intelligente Leute entweder nicht hochkommen zu lassen oder schnell wieder abzusägen. Und so ging es ihm auch jahrelang. Und jetzt ist eben der Moment, dass er allen zeigen kann, dass er ernst genommen wird. Und jetzt muss er als Gesundheitsminister beweisen, ob er wirklich beides hinkriegt. Ob er nur Experte war und darin bisher sehr überzeugend war oder ob er auch wirklich ein guter Politiker ist, der jetzt das Handwerkszeug beherrscht, das dazu gehört, ein Ministerium zu leiten, was nochmal eine völlig andere Aufgabe ist.
Wir haben ja eben Trumps Twitter-Account erwähnt, mit dem er Politik gemacht hat und macht. Und auch Trump ist vor allen Dingen im Fernsehen mit TV-Shows an die Stelle gekommen, an die er mal gekommen ist. Gibt es da nicht Parallelen auch zu Lauterbach? Ist es nicht die gleiche Klaviatur, die Lauterbach da spielt?
Nee, da würde ich jetzt also nochmal massiv unterscheiden, weil Lauterbach ist ja immer als Gesundheitspolitiker in Erscheinung getreten, während Trump war einer, der Reality-Shows gemacht hat und der sich in Hochhäusern verbarrikadiert hat, die er selbst gebaut hatte oder als Hotels vermietet hat. Also man kann zwischen Trump und Ronald Reagan vielleicht einige Parallelen ziehen, aber Trump ging es ja nie um einen Inhalt. Trump war ja Experte für nichts. Der war ja einfach nur ein Unternehmer. Und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum er gewählt wurde. Das heißt, wenn es eine Parallele gäbe, dann wäre es die, dass Trump gewählt wurde, weil er ein bestimmtes Bild dessen, was viele Amerikaner gerne sein würden, verbreitet hat. Also beispielsweise eben, jeder kann der große Unternehmer sein, jeder kann Milliardär werden, auch du kannst ein Hotel bauen, nur Amerika ist wichtig, wir sind wieder wer, wir haben viel zu viele Kompromisse gemacht. Also all das ist sicher anschlussfähig, so wie Berlusconi eine Figur war, die sicher viel von dem repräsentiert hat, was viele Italiener gewesen wären gerne, nämlich ein Kreuzfahrtdirektor, der Präsident wird, was will man mehr? Und Lauterbach ist sicher auch einer, der die Ängste und Gefahren eines gewissen Milieus repräsentiert, das ihn ja dann auch feiert. Aber der ist ja nun nicht zum Bundeskanzler gewählt worden und auch seine Partei wurde aufgrund eines anderen Kandidaten gewählt und als Partei gewählt. Insofern ist er vielleicht maximal vergleichbar als Fluchtpunkt gewisser Wünsche und Ängste, bei Lauterbach eher Ängste und Vorsichtsmaßnahmen und bei Trump eben eher Expansion und Größenwahnsinn. Aber das ist auch das Einzige und im Grunde fast nichts gegen das, was die beiden nicht gemeinsam haben.
Wir haben noch Zeit für die Frage von Martin Rees, die er uns geschickt hat an Fragen an den Autor mit Bindestrichen dazwischen @sr.de. Ist es wie bei dem Präsidenten der Ukraine oder bei Protagonisten in Die Partei auch in anderen Staaten bereits etabliert, Satiriker, Kabarettisten im politischen Tagesgeschäft in Ämtern engagiert zu sehen? Was kann Satire gegen reale Gewalt proaktiv bewirken? Er spielt da auf Herrn Zelensky an.
Naja, Zelensky hat natürlich jetzt einen tragischen großen Moment. Ich würde sagen, dass Komiker in der Politik dann legitim sind, wenn sie es schaffen, das politische Geschäft zu beherrschen. Zelensky scheint mir das im Moment zu tun, soweit ich das beurteilen kann. Also ich finde, dass er das bisher in einer wirklich entsetzlichen und ganz schwierigen Situation sehr souverän macht, sofern er überhaupt noch souverän sein kann. Bei der Partei finde ich, dass Martin Sonneborn über weite Strecken eine sehr wichtige politische Aufgabe in Brüssel übernommen hat, nämlich er hat aufmerksam gemacht auf ganz viele Defizite innerhalb dieses Systems. Er hat mit abgestimmt, er hat den Job auch in dem Moment, in dem er da hingegangen ist, sehr ernst genommen. Und das sind natürlich Momente, wo man sagen muss, okay, da sind Komiker dann auch am richtigen Platz. Aber sie machen dann eben nicht mehr das Geschäft des Komikers, sondern das Geschäft des Politikers. Und Sonneborn, finde ich, hat es über weite Strecken verstanden, das beides zusammenzubringen, nämlich den satirischen Impuls reinzubringen, indem er andere Fragen gestellt hat. Und Komiker stellen ja auch im besten Fall einfach nur andere Fragen, als sie klassische Politiker oder andere sogenannte Mächtige stellen. Und dann sollen sie Politiker sein, aber dann sollen sie auch nicht versuchen, die Rolle des Clowns da zu spielen. Sonst sollen sie es bleiben lassen. Und da hat Trump beispielsweise viel mehr den Clown gegeben, als alle Komiker, die Politiker geworden sind, zusammen.
Und bei der Figur Sonneborn finde ich auch interessant, dass er gerade auf Facebook, wenn man ihn verfolgt, das Ganze auch fast investigativ journalistisch betreibt. Also es ist keine Haut-drauf-Satire. Er bringt häufig, wenn man ihn auf Facebook verfolgt, bestimmte Fakten, bestimmte Medienzitate, die man so gar nicht so wahrgenommen hat. Und er betreibt die Satire fast schon journalistisch. Ist das möglicherweise ein Weg, die Satire weitergehen wird in Zukunft, oder in welche Richtung wird sie sich entwickeln in dieser Welt?
Also ich denke, dass die Grundrichtung, die im Moment da ist, nämlich dass Satire sich dem Journalismus und journalistischen Darstellungsformen annähert im Sinne einer größeren Faktentreue, weitergehen wird. Das finde ich, wie gesagt, sehr wichtig und sehr gut. Das wird mit Sicherheit eine ihrer Linien sein. Ich würde mir wünschen, dass es uns allen, die wir dieses Geschäft betreiben, gelingt, dabei nicht nur der eigenen Kohorte das Wort zu reden, sondern oder denen, die sowieso schon da sind, sondern dass wir die Tür aufmachen und dabei auch die Leichtigkeit, den Spaß und den Spaß an der Irritation nicht vergessen und auch nicht nur versuchen, Antworten zu geben, die anders sind als die Antworten, die es sonst gibt, sondern weiter Fragen zu stellen, neugierig zu bleiben, immer wieder die Scheinwerfer umzuhängen und die Dinge von völlig neuer Warte aus zu betrachten und dabei einfach auch überraschend zu sein und Menschen ins Staunen zu bringen.
45 Sekunden haben wir noch. Ich muss nochmal den Schluss des Buches ansprechen, eine satirische, ein Verriss Ihres Buches, der gipfelt in dem Satz, Schröder ist die Rosamunde Pilcher unter den Sachbuchautoren. Warum war Ihnen das so wichtig, das noch dran zu hängen?
Also dieser Verriss von Helen, einer der beiden Figuren aus diesem Buch, der war mir deshalb wichtig, weil ich gerne erstens alle Vorurteile, die man mir gegenüber haben kann, selbst aussprechen wollte. Das hat mir riesigen Spaß gemacht. Und es ist zweitens meine Überzeugung, dass Selbstironie in der Komik immer noch der Königsweg ist. Also nur wenn ich mich über mich selbst lustig machen kann und meine eigenen Schwächen so groß wie möglich machen kann, nur dann bin ich legitimiert, auch die Schwächen anderer groß zu machen.
Florian Schröder, ich danke ganz herzlich. Schöne Grüße nach Berlin. Vielen Dank.
Vielen Dank.
Schluss mit der Meinungsfreiheit. Für mehr Hirn und weniger Hysterie ist der Titel des Buches. Erschienen bei DTV. 368 Seiten kosten 16 Euro. Jeweils ein Exemplar geht an Ulrike Schommer aus Fischbach, an Eberhard Merck aus Köln und an Margret Ihl aus Riegelsberg. Kommende Woche hier der Gast in Saarbrücken, der Psychologe und Generationenforscher Rüdiger Maas. Sein Buch trägt den Titel Generation lebensunfähig. Er sagt und er meint, dass Kinder zwar heute überschüttet werden mit Liebe und vermeintlicher Förderung, aber dass es dabei oft am Wesentlichen mangelt. Er sagt, die nächste Generation ist deutlich weniger selbstständig und leistungsfähig und immer mehr Kinder leiden an Angststörungen und Depressionen. Woran liegt das? Wo sind Auswege? Darüber sprechen wir kommende Woche. Ich bin Kai Schmieding. Ich wünsche Ihnen einen schönen, friedlichen Sonntag. Danke fürs Zuhören. Tschüss, bis bald.